SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
Mit Alena Lagmöller. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Polizei so alles über Sie weiß? Vielleicht haben Sie sich noch nie strafbar gemacht und denken, Sie seien da aus dem Schneider. Doch ganz so einfach ist es nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Wochen Teile des Bundeskriminalamtgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Gerade weil bei dieser Behörde Informationen über zu viele Menschen gespeichert werden dürfen. Eine der erfolgreichen Beschwerdeführerinnen ist Stefanie Dilber aus München. Jakob Thies stellt sie vor.
Stefanie Dilber liebt ihren Verein. Schon seit 30 Jahren unterstützt sie den TSV 1860 München. Ob in der Kurve im Stadion oder vor dem Fernseher in der Kneipe, sie ist bei den Himmelblauen immer mit dabei. Und nicht nur Fan.
Ich bin mittlerweile seit 6 Jahren Ehrenrätin im TSV 1860 München. Also nicht mehr in der Fanszene, sondern im Verein aktiv. Habe aber die Jahre davor mich verschiedentlich engagiert. Ich war bei den Löwenfans gegen rechts mehrere Jahre.
Von Beruf ist Stefanie Dilber Pädagogin. Sie arbeitet auch mit Jugendlichen zusammen, die Drogenprobleme haben. Bei 1860 engagierte sie sich jahrelang im Münchner Fanprojekt. Dort half sie jungen Fans, besser ins Vereinsleben reinzukommen. Und sie vermittelte auch zwischen den Gewaltbereiten und der Polizei.
Also auch die, wenn die eben zur Zielgruppe gehören, eben in diesem Alter des 27 Jahre in der Regel, dann gehört es dazu auch, sie da auch zu unterstützen, wieder zurückzukommen auf eine gewaltfreie Kommunikation. Da gehört dann teilweise eben auch dazu, die Kontakte zur Polizei herzustellen und mit der örtlichen Polizei dann auch zu sprechen regelmäßig.
2016 erfährt Dilber erstmals von Polizeidatenbanken, in denen Informationen von ganz unterschiedlichen Personen gespeichert werden. Daraufhin fragte sie beim örtlichen Polizeipräsidium in München nach, welche Daten über sie gespeichert sind.
Noch in wenigen Wochen kam dann die Antwort in einem einseitigen Schreiben, dass Daten über mich gespeichert sind. Das waren mein Name, der Verein, von dem ich Fan bin, und die Gruppenzugehörigkeit. Und diese interessante Angabe, dass ich bei 38 Sportveranstaltungen gesehen worden bin, bei denen ich Kontakt hatte zu Personen, die potenziell dem gewaltbereiten Umfeld zuzuordnen sind.
Dabei hat Stefanie Dilber noch nie eine Straftat begangen, wurde nie verurteilt und lehnt Gewalt strikt ab. Trotzdem findet sie sich in einer Datenbank wieder, die besonders gefährliche Fans ausweisen soll.
Eigentlich könnte ich sagen, es ist mir egal, weil ich eigentlich gesetzestreu bin. Es ist aber tatsächlich so, dass im alltäglichen Leben gerade als Fußballfan, aber auch in meiner vorherigen Tätigkeit in der sozialpädagogischen Arbeit immer wieder Kontakte zur Polizei zustande kommen. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und wenn dann eine Personenkontrolle stattfindet, besteht einfach meine Befürchtung, dass ich dann dadurch irgendwie ein bestimmtes Label habe.
Dilber fühlt sich damit verunsichert und stigmatisiert. Ihre Sorge ist, dass die Polizei sie anders behandle als andere. Ein Beispiel. Bei einem Spiel in Hamburg kam es zu einem Pfefferspray-Einsatz. Obwohl Dilber die Situation deeskalieren wollte, nahm die Polizei sie als Störerin in Gewahrsam. Eine Nacht musste sie auf der Wache bleiben, das Verfahren gegen sie wurde anschließend eingestellt. Dennoch will Stefanie Dilber sich nicht einschüchtern lassen, ob beim Anfeuern im Stadion oder bei der Fanarbeit.
So wie Stefanie Dilber geht es vielen Menschen. Es werden Daten von der Polizei gespeichert und man weiß nichts davon. Eine wichtige Schnittstelle für das Datensammeln bei der Polizei ist das Bundeskriminalamt. Clemens Arzt, Gründungsdirektor des Instituts für öffentliche und private Sicherheit der HWR in Berlin, kurz FÖPS Berlin, erklärt diese besondere Behörde.
Gegründet wurde es 1951 und es ist zunächst mal aufgebaut worden mit alten oder vielen alten Nazi-Polizisten, aber das nur mal sozusagen aus historischer Perspektive. Das BKA gibt sich gerne die Aura, sozusagen irgendwo die Elite der deutschen Polizei zu sein. Was insofern ein Stück weit vielleicht zutreffend ist, als das BKA relativ gut ausgestattet ist und vor allem auch sehr viele Menschen hat, die aus wissenschaftlichen und technischen Background kommen.
Und die Elite der deutschen Polizei hat einige ganz besondere Aufgaben. Das BKA übernimmt die Ermittlungen in einigen Bereichen der internationalen Kriminalität und der schweren Kriminalität. Es wehrt Gefahren durch internationalen Terrorismus ab und, daneben ganz unspektakulär, es führt einige wichtige Dateien.
Eine Verbunddatei ist eine Datei, die das BKA erstmal technisch führt. Also die Rechner für diese Datei liegen oder stehen beim BKA. Aber im Grunde macht das BKA das nicht für sich selbst, sondern es ist selbst beteiligt an diesem Verbund. Also die ganzen Landespolizeien, das Bundespolizeiamt, das BKA, speisen alle Daten dort ein. Also immer dann, wenn das eine Polizei meint, diese Daten seien auch für andere und für die Zukunft wichtig, dann können sie diese Daten hochladen in diese Verbunddatei. Und jetzt kann aber nicht nur die bayerische Polizei, die Daten hochgeladen hat und die sowieso in ihrem eigenen System schon hat, sondern jede andere Polizei in der Republik kann darauf zurückgreifen. Das ist sehr weit verwendbar. Und ich als Betroffener weiß überhaupt nicht mehr, wer welche Daten möglicherweise über mich führt, wer darauf Zugriff nehmen kann und so weiter und so fort. Und sie entfernen sich ein Stück weit auch immer mehr eigentlich von dem Anlass, den es einmal gab für diese Datenspeicherung.
Jede Polizei kann diese Informationen abrufen. Das ist ziemlich nützlich, damit die Polizei in Hessen auch Infos bekommen kann, die jetzt zum Beispiel die Polizei in Bayern gesammelt hat. Über 180 solcher Dateien führt das BKA. Da sind zum Beispiel 6,7 Millionen Porträtaufnahmen, DNA-Muster von mehr als 800.000 Personen, auch Informationen über Fußballfans und die politische Gesinnung werden gesammelt. Muss es für dieses Datensammeln nicht irgendwo eine Grenze geben?
Wenn ich meine Studierenden manchmal etwas provozieren wollte, die ja auch als angehende Kommissarinnen und Kommissare auch diese Idee erstmal attraktiv fanden, dann habe ich ihnen immer vorgeschlagen, dass ich doch dafür wäre, dass der Bundesgesetzgeber ein Gesetz schafft, das von allen männlichen Säuglingen sofort eine DNA-Probe entnommen wird, dann haben wir die immer für die Zukunft. Warum männlich? Weil Männer die meisten Straftaten begehen.
Das Gedankenspiel von Clemens Arzt deutet aber noch mehr an. Manche Menschen werden von der Datensammelei stärker betroffen als andere. Menschen, die viel auf Demos unterwegs sind, Menschen, die häufig von der Polizei kontrolliert werden, etwa aufgrund ihrer Hautfarbe, was in Deutschland durchaus vorkommt, oder auch Fußballfans, die auf dem Weg zum Auswärtsspiel mal im Polizeikessel gelandet sind. Manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und plötzlich ist da eine Information gespeichert, auf die Polizisten in Zukunft ziemlich einfach zugreifen können, zum Beispiel bei einer einfachen Verkehrskontrolle. Für die Betroffenen kann sowas diskriminierend sein und dazu kommt, solche Daten, die dürfen auch sehr lange gespeichert werden, manchmal über Jahrzehnte. Und solche Speicherungen betreffen nicht nur verurteilte Straftäter, sondern auch solche Menschen, die mal von der Polizei wegen einer Straftat beschuldigt wurden, auch wenn am Ende gar nichts bewiesen werden konnte.
Nun, hier ging es um Beschuldigte, also Personen, die einmal Beschuldigte waren oder sind zunächst, weil Polizei meinte, die hätten eine Straftat begangen. Irgendwann wird es dann abgegeben an die Staatsanwaltschaft und wird dort entweder eingestellt oder es geht weiter zu Gericht und es erfolgt ein Urteil oder nicht. Aber das ist schon mal ein breiter Fokus. Also jeder von uns, der oder die jemals Beschuldigte in einem Strafverfahren waren, sind hier erstmal möglicherweise dann in dieser Datei.
Und weil das potenziell ziemlich viele Menschen betrifft, über die ziemlich viele sensible Informationen gespeichert werden dürfen, hat das Bundesverfassungsgericht Anfang Oktober diese Regelung gekippt. Künftig muss die Polizei eine Prognose erstellen, also Fakten vorlegen, warum jemand in Zukunft straffällig werden könnte und man deshalb seine Daten braucht.
Das krasseste Beispiel, was man machen kann, um das mal genauer anzuschauen, ist der Ehegatten- oder Ehegattinnenmord. Der wird selten nochmal begangen, auch selbst bei einer Wiederheirat nicht. Ja, also ich habe hier eine schwere Straftat und ich will jetzt gar nicht das Thema Femizid oder Ähnliches auch noch berühren dabei, sondern es geht um eine sehr schwere Straftat. Natürlich wird erstmal alles gespeichert zu dieser Straftat, um ein Strafverfahren durchzuführen. Logisch. Nun ist die Person verurteilt oder freigesprochen und nun stellt sich die Frage, hat diese Person vielleicht schon vorher 5 Körperverletzungsdelikte begangen? Dann kann ich in dieser Prognose sagen, die Person hat offenkundig ein Problem damit, die körperliche Integrität anderer Personen zu achten. Oder war es eine Affekttat, die halt in Ehen schon durchaus auch oder in sonstigen Beziehungen vorkommen? Also muss ich fragen, aufgrund der Straftat, aufgrund wie oft ist eine Person aufgefallen, in welchem Kontext, wenn jemand 3-mal wegen Beförderungserschleichung aufgefallen ist und dann einen Ehegattenmord begeht, haben die ersten 3 Straftaten mit der 4. nichts zu tun. Also ich muss eine vernünftige kriminologische Prognose stellen, dass die Person wieder Straftaten begehen könnte, nicht wird, sondern könnte, mehr wissen wir ja nicht.
Diese Prognose steht bisher nicht im Gesetz, weswegen Karlsruhe das BKA-Gesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt hat. Bei knapp 30 Sicherheitsgesetzen war es in den letzten Jahren so. Karlsruhe hat geprüft und die Gesetze beanstandet. Warum werden beim Thema Sicherheit so oft schlechte Gesetze geschrieben? Clemens Arzt hat schon einige solche Gesetzgebungsprozesse als Experte begleitet.
Und dann haben Sie Gesetzesanhörungen, wo 4 von 5 Sachverständigen gehen, sagen, dieser oder jener Vorschlag ist mit dem Grundgesetz oder mit Europarecht nicht vereinbar. Und Sie werden selten erleben, dass der Gesetzgeber sich dafür irgendwie interessiert und dann das nochmal in der Überarbeitung sozusagen des Entwurfs berücksichtigt. Will heißen, wenn erstmal eine Entscheidung gefallen ist, vor allem wenn sie nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit dann in der Öffentlichkeit hat, wie jetzt gerade das Sicherheitspaket Solingen, dann läuft es einfach so weiter und es wird gemacht. Und man weiß, Karlsruhe entscheidet in der Regel 5, 6, 7 Jahre danach und dann kann man so lange nutzen. Und wenn Karlsruhe es beanstandet, dann kann man sagen, das ist jetzt Karlsruhe, tut uns leid. Es gibt immer im Recht sozusagen bestimmte Punkte, wissen Sie, wo Sie verschiedene Meinungen finden werden unter Juristinnen und Juristen. Und dann muss der Gesetzgeber eben abwägen und überlegen, welche Meinung überzeugt ihn und welche nicht. Und es gibt den anderen Fall, wo eigentlich schon fast alle denkenden Juristinnen und Juristen sagen, das geht nicht und es wird trotzdem gemacht. Warum wird es gemacht? Symbolpolitik ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir mussten jetzt nach Solingen dieses Sicherheitspaket machen, meinte offenbar Frau Faeser. Und interessanterweise habe ich neulich in einer Veranstaltung bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz von einem Mitarbeiter des BMI sozusagen, der Namen relativ klar Stellung sagte, vieles von dem, was wir vorgeschlagen haben, lag sowieso schon bei uns auf dem Tisch, nämlich durch einen Referentenentwurf aus dem Juni, also weit vor Solingen. Und jetzt war halt die Gelegenheit, wo man es sozusagen auf den Tisch packen kann und kann sagen, das brauchen wir jetzt gerade.
Aber ist es nicht genau das, was wir gerade brauchen? Erst kürzlich wurde ein mutmaßlich geplanter Anschlag auf die israelische Botschaft verhindert, dank eines Hinweises von einem ausländischen Geheimdienst. Nancy Faeser hat in der Verhandlung über das BKA-Gesetz in Karlsruhe gesagt, wenn das deutsche Recht weltweit gelten würde, gäbe es ein globales Sicherheitsproblem. Haben wir in Deutschland also zu strenge Vorgaben für die Polizei?
Also ja, wir setzen bestimmte Regeln. Warum? Weil es ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, was aber im Übrigen mittlerweile auch europarechtlich ziemlich klar ausgeformt ist. Also es ist nicht mehr einfach nur Deutschland, sondern es ist dann die Europäische Union. Und da haben wir andere Maßstäbe als andere Staaten in der Tat. Und ich glaube, das macht ein Stück weit dann auch den Unterschied sozusagen der Qualität von Rechtsstaat aus, ob es überhaupt erstmal diese Idee gibt, dass es Limits braucht. Und dann ist die zweite Frage, wie hoch müssen diese Limits sein? Und da kann ich dann nicht mit Frau Faeser mitgehen, ich möchte nicht nach amerikanischen oder chinesischen oder britischen Limits sozusagen meine Freiheitsrechte ausüben, sondern auf die wir uns in Europa und in Deutschland geeinigt haben.
Ein Rechtsstaat muss beides garantieren. Freiheit von zu viel staatlicher Überwachung und Sicherheit vor Terroristen. Das ist immer eine schwere Abwägung. Das Problem, wo abgewogen werden muss, werden Gesetze komplizierter.
Also erstens gibt es diese fatale Tendenz, dass wenn Karlsruhe was gesagt hat, am nächsten Tag, wenn der Gesetzgeber ein neues Gesetz macht, er einfach das schreibt, was Karlsruhe geschrieben hat. Also das, was Karlsruhe in einer, meistens in den Leitsätzen seiner Entscheidung geschrieben hat, wird dann als Tatbestand in die Norm geschrieben. Also als Voraussetzung, wann gehandelt werden darf. Und dafür ist nicht Karlsruhe zuständig, sondern der Gesetzgeber. Und er entledigt sich der Aufgabe, dass er einfach Karlsruhe abschreibt. Zweitens, und das ist noch mehr sozusagen der Kern jetzt Ihrer Frage, es wird wirklich so komplex. Also ich mache seit 25 Jahren Polizeirecht und ich muss gestehen, dieses BKA-Gesetz und auch diese jüngste Entscheidung jetzt, schon alleine die 5 Seiten Pressemitteilung, haben mich Stunden gekostet, um zu verstehen, worum es geht. Und das, obwohl ich jetzt wahrscheinlich zu den Menschen gehöre, zu dem Prozent von 84 Millionen Menschen, die immerhin ab und zu schon mal ins BKA-Gesetz geguckt haben und irgendwo eine Ahnung haben von Polizeirecht. Ich habe schon eine gewisse Ahnung, glaube ich. Und es gibt diesen fatalen Zirkel von Karlsruhe, setzt die Anforderungen hoch, der Gesetzgeber übersetzt sie, zum Unterstellung mal, hätte sie richtig ersetzt. Und es wird immer komplizierter. Und es versteht eigentlich oft schon kein Mensch mehr fast, was genau jetzt da drin steht.
Jeder, der ein Gesetz liest, soll verstehen, was darin geregelt ist. Auch wenn man kein Anwalt oder kein Richter ist. Dieses einfache Versprechen löst der Rechtsstaat immer seltener ein. Klar, diese komplizierte Welt, in der wir leben, wirft ziemlich komplizierte Rechtsfragen auf. Natürlich kann man jetzt versuchen, Gesetze klarer und verständlicher zu machen. Noch besser wäre aber ein Konzept, mit dem all diese komplizierten Gesetze rund um Polizei und Geheimdienste wieder übersichtlicher und handelbarer gemacht werden. Doch im Moment ist so etwas nicht in Sicht. Wir geben uns im SWR1 Radioreport alle Mühe, Gesetze und Urteile verständlich zu erklären. Und das war es dann auch schon, der SWR1 Radioreport Recht für diese Woche mit dem Thema Karlsruhe entscheidet über das Datensammeln nach dem BKA-Gesetz. Am Mikrofon verabschiedet sich Alena Lagmöller. Vielen Dank fürs Zuhören.